Ja, so wurde ja schon angekündigt, jetzt Dekonstruktion und dekonstruktives Denken und feministische Bewegung. Finde ich einfach ganz gut.
Ja, danke. Und zwar, in meinem Vortrag soll es prinzipiell um die Auswirkungen gehen, die mit Judith Butlers Buch Das Unbehagen der Geschlechter in den deutschen Feminismus gerückt sind. Da diese Debatte, was in dem Buch behandelt wird und wie es behandelt wird, zu einer ziemlich starken Polarisierung in der feministischen Bewegung geführt haben. Die einen betonen da das Verlorengehen von Standpunkten und generell sehen die da die gesamte Bewegung gefährdet, während andere wiederum eine ziemliche Wunderwaffe in diesem Wort Dekonstruktion sehen und eigentlich das mit ziemlich vielen positiven Effekten verbinden. Prinzipiell ist aber meines Erachtens und auch viele andere Leute, die sich damit beschäftigen, eine richtig inhaltliche Analyse, was Dekonstruktion meint, wo sie herkommt und wie sie angewendet wird, ausgeblieben. Und das führt öfters zu Begriffsverwirrung, dass das Wort einfach im Raum steht, aber niemand so wirklich weiß, um was es geht. Und da soll es halt, der Vortrag soll halt da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und versuchen da eine kleine Begründung zu geben, wie Dekonstruktion auf Feminismus anwendbar ist, weil Dekonstruktion eigentlich aus der Literaturwissenschaft kommt und wie so gedacht werden kann. Ja, hierzu ist dazu zu sagen, dass das natürlich alles ein weites Feld ist und der Vortrag mehr zum Selberlesen und Spezialisieren dann einladen soll und natürlich auch kritisch zu behandeln ist, alles was ich hier jetzt sage, da das eine ziemliche Perspektivensache manchmal auch ist. So, das war es jetzt ein bisschen einleitend. Mein zweiter Punkt war Feminismus heute, warum? Da wurde schon drüber diskutiert. Da will ich nur noch mal kurz sagen, dass ich habe mich da immer ziemlich an Nancy Fraser festgehalten. Die kommt aus der kritischen Theorie, ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Und sie teilt die feministische Politik in zwei Dimensionen ein. Einerseits sagt sie, gibt es eine marxistische Dimension und es gibt eine anerkennungstheoretische Diskussion. Und die gehen Hand in Hand. Also die marxistische Dimension haben wir heute schon behandelt. Da ging es quasi darum, die Einteilung von produktiver und unproduktiver Arbeit, wie die ökonomischen Strukturen geschlechtsspezifische Verteilungsungerechtigkeiten produzieren und wo Frauen sich da finden. Dazu habe ich nochmal ein Zitat von ihr, das das nochmal verdeutlicht, obwohl wir es ja schon hatten. Also Geschlecht strukturiert auch die Teilung innerhalb der bezahlten Arbeit. Auf der einen Seite finden sich hochbezahlte, männlich dominierte Industrie- und Facharbeiterbeschäftigung, auf der anderen Seite Niedriglohnstellen, vor allem für Frauen, die im Haus- und Dienstleistungsbereich beschäftigt sind. So, wenn man dieser Argumentation folgt, was ja auch ein Stück weit geschehen ist vorhin, kommt man natürlich, wenn man es einfach nur als Nebenwiderspruch, was wir auch vorhin thematisiert hatten, betrachtet, einfach die logische Konsequenz, okay, Kapitalismus fällt, die männliche Vorherrschaft fällt. Da sagt sie, okay, so einfach ist es nicht ganz. Es gibt neben dieser marxistischen, materiellen Dimension noch die kulturelle Dimension, wo sie auch darauf hinweist, Patriarchat ist kein Phänomen des Kapitalismus, hatten wir vorhin auch, und sagt, hier muss eine Forderung nach Anerkennung, nach Status erfolgen. Genau. Und diese Statushierarchie kann auch nicht durch Umverteilung von Gütern oder Abschaffung von Kapitalismus erzeugt werden, da es um kulturelle Werte geht, die einfach männliche Züge privilegieren und weibliche Züge entwerten. Und diese Tendenz findet sich auch fast allgegenwärtig. Ihr Schluss ist, dass sie dazu kommt, okay, die Ungerechtigkeit im Feminismus kennt diese zwei Ebenen. Die eine Ebene kann die andere nicht beheben, also müssen die Hand in Hand gehen. Die Entstehung der Ungerechtigkeit in der einen Dimension sind nicht durch andere zu lösen. Also man kann nicht nur mit Marx Feminismus betreiben oder darf da nicht nur stehen bleiben, aber man darf es auch nicht außen vor lassen und nur auf die andere Schiene. Diese Diskussion gab es ja vorhin schon so ein bisschen. Ein oder andere erinnert sich vielleicht. So, das jetzt nur kurz. Warum Feminismus heute noch so en vogue ist oder das bleiben sollte oder das sein sollte, war jetzt auch mehr oder weniger nur noch mal eine kleine Hinleitung zum Thema. Von hier raus leitet sich in der feministischen Theorie dann die Forderung nach einem feministischen Subjekt ab oder die Notwendigkeit eines feministischen Subjekts. Das ist natürlich erstmal ein Riesenproblem. Einerseits gilt es halt, irgendwie ein Subjekt zu konstituieren, eine Art Kollektivsubjekt wird es in der Literatur gehandhabt, dass es schafft, diese hierarchische Ordnung, welche entsteht in diesem Geschlechterverhältnis, aufzubrechen, sich Stimme zu verschaffen und sich rechtlich wie politisch zu reproduzieren und Ansprüche zu stellen. Und dann war die alte Vorgehensweise, okay, in der Kategorie Frau soll sich eine Solidargemeinschaft bilden, welche selbst einen Machtanspruch stellen kann. Dieses Subjekt stellt die Grundlage für das Eintreten in das Politische dar. Hieraus leitet sich auch die Unabdingbarkeit eines Subjekts ab. Das ist natürlich, wo man später jetzt im Rahmen der Dekonstruktion noch drauf kommen werden, ziemlich in die Kritik geraten. Jedoch sollte man sich da vor Vereinfachungen scheuen, weil ich habe da auch extra nochmal eine Textpassage von Judith Butler, die ziemlich gerne vorgespannt wird vor in dem Moment, in dem überhaupt ein feministisches Subjekt auftritt, trifft man oft zu der Meinung, okay, hier wird Partei begriffen für ein Geschlecht, das kann nicht sein, aber selbst sie sagt, ein feministisches Subjekt muss sich konstituieren, um im Feminismus für Frauen sprechen zu können. Eine Bemühung um Repräsentation und Lobby scheint ohne eine Identitätsbildung unmöglich. Es besteht die absolute Notwendigkeit, legislative Bemühungen und radikale Forderungen im Namen der Frauen zu stellen und somit einen Anspruch auf Macht geltend zu machen. Das wollte ich nochmal von Judith Butler hinterher schicken. Nun gerät man halt an das Problem, okay, Frauen unter bilden irgendwie ein Subjekt aus. Das ist halt die Frage, was ist da drin? Und man kommt dann auch ziemlich schnell zu dem Schluss, in dem Moment, wo sich ein Subjekt bildet, geschieht ein Ausschluss. Also man kommt einfach an das Problem, dass Frauen vielschichtig und differenziert einfach sich in einer Kategorie nicht so richtig wiederfinden. Für die einen gehören da Leute rein, die Fähigkeit haben, Kinder zu gebären. Für die anderen, die Mutter sind. Für die nächsten wieder spezifische weibliche Merkmale. Das sind halt alles so verschiedene Sachen. Deswegen ist es für den Feminismus ziemlich schwierig, mit einem Subjekt zu sprechen. Dazu habe ich nochmal ein Zitat von Judith Butler. Zu Recht wurde in den frühen 80er Jahren das feministische Wir zu Recht von farbigen Frauen angegriffen. Die Behauptung, dass dieses Wir stets weiß war und dass es gerade die Ursache für eine schmerzliche Zersplitterung darstellte. Also man kann halt nicht sagen, Frauen sind in dem Moment nur Frauen, sondern man kann das halt total spezifisch sehen, weil ja auch jede Frau einzigartig ist. Das kann man, im Endeffekt ist da ein kleinster Nenner, kann man so weit gehen, dass ein kleinster Nenner eigentlich fast nie vorhanden ist. Man kann sagen, okay, wir sind jetzt weiße Frauen, dann kann man sagen, okay, jetzt teilen wir wieder ein, die einen haben Kinder, die anderen nicht, die einen sind verheiratet, die anderen nicht. Das kann man sich einfach Persönlichkeitsmerkmale vorstellen und das immer weiter spannen. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr für alle sprechen kann einfach. Und sie greift aber nicht nur an, dass das Subjekt der Frau total vielschichtig ist, sondern sie sagt auch, das Patriarchat, das die Frau unterdrückt, ist total kulturspezifisch. Also in verschiedenen Teilen der Erde und in verschiedenen Kulturen werden Frauen verschieden unterdrückt. So, um jetzt mit diesem Problem umgehen zu können, eines Anspruches an die Frau als feministisches Subjekt, wählt Judith Butler öfters den Begriff der Dekonstruktion in ihrem Buch »Das Unbehagen der Geschlechter«. Also das Buch hat viele Facetten, da geht es zum Teil um Geschlechternormierung, heterosexuelle Matrix und so, aber für mich stand erstmal im Vordergrund, wie bilden Subjekte Identität aus und wie ist das mit Dekonstruktion in Einklang zu bringen. Ich denke, das ist erstmal die Grundlage auch, um das überhaupt denken zu können. Und damit man das überhaupt machen kann, bin ich in einem Text von Birgit Wartenfuhl darauf aufmerksam geworden, dass es wohl unabdingbar scheint, sich darüber hinaus mit Derrida erstmal zu beschäftigen, der als Urheber der Dekonstruktion gilt und, wie ich oben schon erwähnt hatte, aus der Literaturwissenschaft kommt. Und ja, zunächst muss man sich erstmal den Unterschied klar machen, Konstruktion, Dekonstruktion, das ist eine Sache, die nicht einfach zu trennen ist, aber die getrennt werden muss. Das ergibt sich auch daraus, dass der konstruktivistische Ansatz sagt, Zitat, das Geschlecht ist nicht etwas, was Individuen haben oder sind, sondern etwas, was sie tun. Geschlecht wird permanent in jeder alltäglichen Interaktion durch den Prozess der Geschlechterdarstellung konstituiert. So, das Konstituieren dieser Geschlechterdarstellung und die Machtverhältnisse finden somit auf individueller Ebene statt. Wer Das wäre der Ansatz der Konstruktion. Jetzt sagt aber der dekonstruktivistische Ansatz, okay, es gibt einen Moment der Konstruktion, aber wir können dem nicht dem einzelnen Individuum zuschreiben, sondern das, wie wir konstruieren, hängt mit den hegemonialen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammen. Es sind quasi Zwänge, die vorherrschen in der Gesellschaft, die uns sagen, wie wir irgendwas konstituieren. Das bringt quasi die Ebene um Feminismus von der zwischenmenschlichen Ebene auf eine gesellschaftliche Ebene. Da kommen wir auch später noch dazu. Genau. Also kommen wir erst jetzt, wissen wir, okay, Konstruktion, Dekonstruktion ist was Verschiedenes. Und jetzt schauen wir uns aber an, was Dekonstruktion erstmal genau will. Also, Dekonstruktion, wie schon erwähnt, kommt von Derrida in den 60er Jahren. Im Zuge der poststrukturalistischen Gegenwartsphilosophie hat er das eingeführt. Und wenn man halt den Begriff Dekonstruktion betrachtet, fällt erstmal schon auf, okay, hier stecken zwei Worte drin, Destruktion und Konstruktion. Also ist Dekonstruktion auf keinen Fall nur Destruktion, was Zerstörendes. Vielmehr kann man sagen, in der Zerstörung findet auch ein Wiederaufbau statt. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Moment. So, nach Derrida, das wird jetzt eine ziemlich abstrakte Ebene, das ist ziemlich kompliziert. Falls ihr Fragen habt oder so, will ich mich denen gerne stellen und versuchen, das zu beantworten, so gut ich kann. Okay, es gibt zwei Momente bei Derrida. Einerseits gibt es den Text, es kommt halt aus der Literatur. Einerseits gibt es für ihn den Text, was aber jetzt nicht nur gesprochenes Wort ist, das sind auch Verhalten, Begriffe, gesprochene Wörter, alles. Und es gibt einen Hintergrund, vor dem wir das formulieren. Also es ist sehr diskurstheoretisch, sehr sprachlich. Das nennt er Kontext. Ich komme quasi aus einem bestimmten Hintergrund und formuliere etwas. Man geht jetzt dann davon aus, dass, genau, dadurch ist das, was ich sage, immer auch an den Kontext gebunden, ist klar. So, für Derrida ist jetzt aber zentral und leitend der Unterschied zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was vorherrscht gesellschaftlich. Da für ihn ist es so, wenn man sich in einem Diskurs bewegt und Positionen artikuliert, allein schon mit Sprache, ist die immer durch Machtpositionen schon durchdrungen. Deswegen sagt er, okay, es ist nicht so richtig möglich, sich in dieser fremden Sprache ein Subjekt zu schaffen, das repräsentieren kann. Es würde quasi heißen, es gibt eine männliche Vorherrschaft in der Gesellschaft und da diese alles dominiert und alles durchdringt, ist es unmöglich für Frauen, sich wirklich repräsentativ als Subjekt zu organisieren. Ja?
Ein Einwurf. Was du jetzt hier beschreibst, das hatten wir vorhin als Praxisbeispiel von dir aus Kopenhagen, wenn du sagst, ich bin heute mal Deutschlehrer. Genau das ist das.
Genau.
Was du gerade redest. Das ist ein super Beispiel dafür.
Das ist, komme ich auch später noch drauf, auch ein Lösungsansatz von Judith Butler. Ja. Das nennt sie Cross-Dressing oder Gender Trouble. Mhm. Genau. Aber sie sagt halt, okay, wir können nicht davon ausgehen, dass das, was wir sagen, vor einem Hintergrund wirklich eine oppositionelle Stellung ist. Deswegen sucht er nach dem Unterschied, nach dem Nichtgedachten. Er sagt quasi, okay, das ist halt ein bisschen komisch jetzt, ein bisschen kompliziert. Er sagt, okay, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich denken kann und zwischen dem Ungerechtigkeitsverhältnis, das wirklich vorherrscht. Das bezeichnet er als Differenz, den Satz führt er ein. Das Wort führt er ein. So, ich denke, das ist so der Kern, was er sagt. Alles, wie wir eine Opposition, das kann man auf verschiedene Felder beziehen, Judith Butler bezieht es halt auf Feminismus, sagt, wir sind durchdrungen von Macht schon, deswegen ist es für uns schwierig, eine wirkliche Opposition zu gestalten, deswegen müssen wir nach dem suchen, was nicht formuliert werden kann. So, eng mit dem Begriff Differenz führt er das Wort Bündel ein. Also neben diesem Unterschied, den es gibt, erwähnt er auch ein Bündel. Und in diesem Bündel sagt er quasi, gut, es gibt nicht nur einerseits das, was wir sagen, es gibt auch noch viele Sachen, die auf uns einwirken, indem wir was sagen. Es gibt quasi Kräftelinien. Das sieht dann am Ende so aus, dass wir uns als Subjekte, die sich konstituieren, in einem Netzwerk von gesellschaftlichen Kräftelinien und Zwängen verorten. Was auch wieder, um nochmal am Anfang, wo ich den Unterschied gemacht habe, Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, die Position ist, wo man sagt, Zwänge entscheiden, wie ich jemanden sein Geschlecht konstruiere. Ich befinde mich irgendwie in diesem Netz von Zwängen, die das halt irgendwie machen. Genau. Für ihn gibt es also kein hierarchisches Verhältnis, sondern ein Gewebe von Differenzen. Es gibt keine Entweder-Oder-Position, es gibt nur Verweise auf Unterschiede. Und für ihn ist halt jetzt das, was wichtig ist, für Derrida gibt es quasi nicht in der Identität Mann oder Frau, es gibt nur einen Verweis auf Differenzen, die sich halt durch meine Wahrnehmung oder was auch immer ich mache in diesem Netz manifestieren. Das ist erstmal ziemlich schwierig, vielleicht auch nicht für jeden gleich nachvollziehbar. Könnt ihr auch hinterher fragen, einfach, oder jetzt, also die Anwendung auf den Feminismus kommt erst jetzt noch. Das war jetzt nur der philosophische Background quasi, dass man sich, ja?
Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wo zwischen jetzt die Differenz besteht?
Also die Differenz, man sagt, es gibt, stell dir einfach so vor, du hast ein Objekt, das du benennen willst und du benennst es immer aus einer bestimmten Motivation raus nach etwas. Da ist immer schon das drin, was du eigentlich mit vorhast. Und da deine Position, die du vorhast, durchdrungen ist von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, kannst du es nie wirklich benennen. Es gibt immer einen Unterschied zu dem, was es wirklich ist. Und danach wird quasi gesucht. Okay, also ist das ein bisschen einleuchtend? Okay.
Ich könnte vielleicht ein Beispiel dazu anbringen. Es gibt dieses Beispiel vom Brieföffner. Wenn ein Brieföffner geschaffen wird, also der Erste, der den Brieföffner erfunden hat, der hatte die Idee, okay, ich brauche etwas, womit ich einen Brief öffnen kann. Und dann erst wurde das Ding geschaffen. Das heißt, der Grund oder das Wesen des Brieföffners war da, bevor der selber entstand. Und das gilt halt hier auch zu finden.
So, und jetzt versucht man diese Logik quasi auf Subjekte anzuwenden. Da kommt man in eine identitätstheoretische Sache rein. Und zwar sagt Judith Butler, jetzt um es auf Feminismus anzuwenden, Subjekte identifizieren sich durch Ein- und Ausschlussverfahren von möglichen Identitäten. Also wir gehen durch die Welt, haben verschiedene Möglichkeiten zu handeln und je nachdem, was wir ausschließen, was wir in uns reinnehmen, in unsere Identität aufnehmen, definieren wir unsere Grenzen. Und das muss stets neu passieren. Das ist kein Prozess, der abgeschlossen ist, sondern damit muss ich immer neu umgehen. Das heißt, es ist ein prozesshafter Charakter. Das ist dann nochmal am Ende wichtig, wenn es zu Widerstandsansätzen kommt in diesem System. So. Genau. Aber jetzt ist halt die Position, klar, einerseits entsteht meine Identität durch das, was ich aufnehme und was ich nicht aufnehme. Und andererseits wird aber jetzt gesagt, durch die Dekonstruktion, das, was ich aufnehme und was ich annehme, was ich verwerfe und was nicht, bestimmen Zwänge, gesellschaftliche Zwänge, die in bestimmten Situationen einfach entscheiden, was gesellschaftlich lohnenswert ist und was anerkannt ist. Das nehme ich auf. Genau. Als Beispiel, ganz einfach, ich wähle Heterosexualität, nicht weil es mein primäre geschlechtliche Ausrichtung ist, sondern weil es einfach, also es muss ja eh ständig geschehen, aber weil es einfach in einem bestimmten Zusammenhang mir gesellschaftlich als lohnenswerter erscheint, in Verknüpfung mit anderen Sachen, dass ich in dem Moment heterosexuell bin. Zum Beispiel kann man da auch, manche Leute treten in Parteien ein, um später besser im Berufsleben dazustehen. Ist vielleicht jetzt einfach ein Beispiel. So, also genau. In dem Zusammenhang finde ich das ganz gut zusammenfassend. Das ist nicht von mir jetzt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich hatte es nur irgendwie noch auf dem Rechner. In dem Zusammenhang, also falls der hier sitzt, der das geschrieben hat. Im Zusammenhang der Konstituierung von Subjekten kann Dekonstruktion beschrieben werden als ein Verfahren, das nach den Konstruktionsprinzipien und Mechanismen fragt, unter deren Einwirkung ein Subjekt produziert wird, wobei gleichzeitig die Mechanismen der Naturalisierung hinterfragt werden. die diese Kategorie als eben nicht kulturell produzieren, sondern natürlich als ursprünglich erscheinen lassen.
Kannst du das bitte nochmal ganz
langsam? Okay. Im Zusammenhang der Konstituierung von Subjekten kann Dekonstruktion beschrieben werden als ein Verfahren, das nach den Konstruktionsprinzipien und Mechanismen fragt. Also, wie nehme ich Identitäten an, wie verwerfe ich sie, unter deren Einwirkung ein Subjekt produziert wird. Also das, was auf mich wirkt, bei dem, wie ich mich als Subjekt oder als meine Identität festschreibe. Wobei gleichzeitig die Mechanismen der Naturalisierung hinterfragt werden, was ja damit quasi einhergeht. Damit sage ich quasi, dass eine Unterscheidung, ja, wie kann man das? Also es ist halt dann einfach kein natürlicher Fakt mehr, dass du bestimmte Identitäten annimmst oder verwirfst. Es ist halt irgendwie aufgezwungen. Ja? Genau.
Und das muss man sich jedes Mal bewusst machen.
Genau, ja. Das ist vielleicht ganz gut, genau. Die diese Kategorien als eben nicht kulturell produziert, sondern natürlich und ursprünglich erscheinen lassen. Das wäre quasi dann, das ist es halt nicht. So, für den Feminismus ergeben sich daraus etliche Folgen. Zunächst lässt sich ein Subjekt nicht eindimensional begreifen. Man ist niemals nur Frau, nur Mann, nur Christ, nur heterosexuell, nur Arbeiter, nur Schüler. Es ist halt ein Pulk von Identitäten, die sich zusammensetzen. Und ja, und da wir uns mitten in diesem Netz von Kräftelinien eigentlich, die oder von Identitäten befinden, die miteinander verworben sind, ja, könnte man das auch wieder mit diesem Bündel, was ich auch vorhin hatte schon, diesem Einflechten, dass sich immer wieder andere Sachen zusammenfügen, verbinden. Auf den Clou kommen wir am Ende erst noch. So, ich würde hier gerne nochmal ein Beispiel von Judith Butler aus dem Buch anführen, dass das vielleicht nochmal ein bisschen verdeutlicht. Judith Butler führt hier als Beispiel einen transsexuellen Prostituierten an. Also, welcher den Wunsch hat, ganz Frau zu sein. Mit ihrem Wunsch, ganz Frau zu sein, verbindet sich der Traum nach einem Mann mit Rassen- und Klassenprivilegien. Der Entnaturalisierung ihres Geschlechts folgt also in diesem Fall keine Befreiung der hegemonialen Zwänge, sondern diese festigen eher die hegemoniale Norm. Der Wunsch, Frau zu sein, reicht dem Wunsch, vor Armut und Rassismus befreit zu sein, die Hand. Die Identifikation, Zitat, die Identifikation mit dem sozialen Geschlecht, eine Frau zu werden, erfolgt, um an den hegemonialen Rassen- und Klassenprivilegien teilzuhaben. Geschlecht, Rasse, Sexualität und Klasse bilden also einen Knotenpunkt. Das ist der Knotenpunkt, wo ich sagen würde, das ist Derridas Bündel der Kräftelinien, was wir vorhin hatten. Es gibt also eine dezentrierte Struktur von Hierarchisierungen und Ausgrenzungen in einem Gewebe von Differenzen. Und der Grund, warum wir jetzt Identifizierung annehmen oder verwerfen, wird halt durch unsere Position in diesem Netz von Zwängen bestimmt. Die halt sagen, okay, in dem Moment wäre es halt besser, das so zu machen, weil es positiven Effekt hat. Über diese Herleitung gelangen wir auch an die Kernfrage, wie ist es möglich, dass verschiedene Subjekte mit verschiedenen Identitäten, welche auch aus den verschiedensten Kontexten und unter den verschiedensten Absichten entstanden, als ein Kollektiv sprechen oder als ein Kollektiv betrachten können. So, also wie geht das jetzt einher, dass wir im Endeffekt so verschieden sind, so determiniert und trotzdem jetzt irgendwie ein feministisches Subjekt irgendwie ausbilden sollen. Und Judith Butler sagte als Lösungsansatz, okay, wir müssen das anerkennen, wir können quasi nicht davon ausgehen, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, wir müssen das offen lassen, wir müssen Subjekte in ihrer Unvollständigkeit voraussetzen und die versuchen nicht mit verschiedenen Bestandteilen wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Ethnizität, Klasse und so weiter aufzufüllen, weil dadurch halt die Stigmatisierung eröffnet wird. Ihr geht es eher um die Anerkennung der Offenheit von differenziellen Verweisungen. So. Das ist ihr Standpunkt, den sie im Endeffekt hat. Da könnte man auch, also als ein Fazit in einen Sekundärtext über sie, was ich auch nochmal wichtig finde, weil vorhin immer dieses, ja, ihr denkt ja schon geschlechtlich, auch bei dieser Sprachdiskussion, die vorhin kam, es ist keinesfalls eine dekonstruktivistische Ansicht, nicht geschlechtlich zu denken. Ich finde das Zitat, das ich jetzt vorlese, trifft es ganz gut. Es geht darum, Zitat Anfang, der Spannung, einerseits nicht mehr bestimmen zu können, was eine Frau ist, andererseits die Notwendigkeit, der Kategorie Frau als einen analytischen Begriff anzuerkennen. Denn solange das Geschlechterverhältnis ein soziales Ungleichheitsverhältnis und immer auch ein potenzielles Gewaltverhältnis ist, brauchen wir die Kategorie Frau zur Erforschung gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Das, finde ich, ist auf jeden Fall der Kern der Dekonstruktion, wie sie betrachtet wird. Jetzt habe ich noch was, da das ja von Kritikern, also ich habe noch eine kritische Position jetzt zur Dekonstruktion, die halt mit Problemen, wenn man sagt, okay, wir denken das feministische Subjekt nicht fest, gibt es halt Kritik, die halt sagen, okay, was ich am Anfang schon erwähnt hätte, dann verlieren wir unsere Schlagkraft, wir verlieren den Bezug zu unserem Standpunkt, wie können wir sowas Schwammiges sein und trotzdem handlungsfähig bleiben. Genau, dazu habe ich auch noch einen Text gelesen, der sich quasi mit dem Phänomen der Dethematisierung beschäftigt. Also man geht dann quasi von aus, okay, es gibt keine richtige Opposition, wir nehmen Herrschaftsverhältnisse nicht mehr dann wahr und irgendwie ist das eine Gefährdung für die Schlagkraft unserer Bewegung dann. Und ja, genau. Das ist quasi auf jeden Fall der große Kritikpunkt an der Dekonstruktion. Ja. Abschließend würde ich gern sagen, okay, es konnte gezeigt werden, oder ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen jetzt ein Gefühl vermitteln, was Dekonstruktion heißt. Also vor allem den Unterschied von Konstruktion zu Dekonstruktion, also das bisschen sensibel machen für Zwänge, die meine Konstruktionsprozesse bestimmen. Den einen Textabschnitt habe ich auch zweimal vorgelesen, wo du nachgefragt hattest. Ich glaube, der verdeutlicht ganz gut den Kern so. Und ja, wie kann man damit praktisch umgehen? In dem ersten Buch, Das Unbehagen der Geschlechter, gibt Judith Butler den Ausblick, okay, man macht so wie, ich weiß jetzt nicht, wo sie darauf hingewiesen hatten, man spielt mit diesen Klischees, man wechselt so lange seine Identitäten, bis es für den, der sie wahrnimmt, einfach nicht mehr feststellbar ist, was man wirklich ist. Damit würde die Kategorie Geschlecht ihre Primarität verlieren. Wenn jeder jeden Tag mit anderen geschlechtlichen Merkmalen rumläuft, kann ich es irgendwann nicht mehr einschätzen, dann verliert euch automatisch das Bewusstsein dafür. Das macht sie in ihrem anderen Buch, in einem späteren Buch revidiert sie das wieder und sagt, okay, das war vielleicht ein bisschen vorschnell gedacht, da gibt es andere Probleme, die dann irgendwie auftauchen. Wir müssen generell versuchen, einfach die Kategorie offen zu denken, wie es auch schon als Ausblick gegeben hatte. Ja. Ja, natürlich. Achso.